Professor Dr. Elmar Wienecke studierte und promovierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Als Gründer und Inhaber von Saluto, das Kompetenzzentrum für Gesundheit und Fitness, hat er seinen Sitz im westfälischen Halle. Die eigene Betroffenheit machte er zu seinem Thema: Erhaltung der Energiereserven und Verletzungsprävention. Als Pionier auf diesem Gebiet hat er mit seiner international anerkannten, evidenzbasierten Mikronährstofftherapie nachhaltige Spuren in der Gesundheitsmedizin hinterlassen. Heute betreut er und berät auch Spitzensportler, unter anderem Olympiasieger, Welt- und Europameister, zudem auch Manager und natürlich auch Nichtsportler. Von seinem Mikronährstoffkonzept profitieren auch die Studierenden seines berufsbegleitenden Masterstudiengangs Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld. Und er wurde mit dem Innovationspreis der Stiftung für Gesundheit und Umwelt für herausragende Forschungs- und Entwicklungsarbeit und deren praktischen Anwendung im Bereich der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin ausgezeichnet. Dieses Interview ist vor allem für die sehr spannend, die wissen wollen, wirken Nahrungsergänzungen überhaupt und brauchen wir sie denn dringend? Los geht's.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Herr Wienecke, im Intro konnte man heraushören, dass Sie selbst betroffen waren. Was Sie motivierte, sich mit dieser Mikronährstofftherapie überhaupt auseinanderzusetzen? Was war denn damals passiert?
Und zwar, ich war ein sehr talentierter, fast Profifußballer, hatte einen Vorvertrag damals und habe bis zu meinem 19. Lebensjahr 13 Operationen gehabt. Ich habe allein 13 Operationen. Ich habe gesagt zu meiner Mutter, irgendwas ist in meiner Kindheit völlig falsch gelaufen. Das kann doch nicht sein. Ich war ambitioniert, talentiert, Mittelfeldspieler und alles ohne Fremdeinwirkung. Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich zum Zeitpunkt damals eine Naschkatze war. Ich habe unglaublich gerne Süßigkeiten gegessen und jeden Tag eine große Marabu-Schokolade. Und das wissen wir ja beide heute, das übersäuert das Gewebe und alle Verletzungen sind ohne Fremdeinwirkung passiert. Gut, ernährungstechnisch war das eine Katastrophe damals, das weiß ich. Aber seit dem Thema habe ich dann gesagt, ich muss mich unbedingt jetzt mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen. Habe in Köln an der Sporthochschule studiert, habe mich mit dem Thema Bindegewebe immer schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Weil die Bindegewebsstrukturen, die myofaszialen Strukturen sind ja verantwortlich für alle Verletzungskaskaden, auch für kognitive Leistungsfähigkeit. Und das war der Anlass, weil ich selbst so betroffen war und habe gesagt, wenn ich schon nicht Spieler werde, dann werde ich Trainer. Und war dann tatsächlich mit 28 Jahren jüngster Trainer in der zweiten Bundesliga, bin mit Schweinfurt aufgestiegen, damals mit Werner Loran zusammen, war dann in der zweiten Liga Trainer, und zwar nicht lange. Weil ich damals mit Felix Magath und den Bundeslizenz gemacht hatte und war damals das, was der Nagelsmann heute war, der jüngste Trainer. Hab dann ein Buch geschrieben, Patient Bundesliga, meine Erfahrung als junger Trainer, warum ich gescheitert bin. Gescheitert bin ich nicht, weil ich ein schlechter Trainer war. Ich habe im Jugendbereich sehr viel Erfolg gehabt. Gescheitert bin ich aber, weil es nicht möglich war, kurzfristig Medizin oder Wissen oder Laktatdiagnostik, kennen Sie alles, war damals völlig unbekannt vor 30, 40 Jahren. Das habe ich schon versucht zu integrieren in den Trainingsablauf. Und wenn du dann aber kurzfristig als Trainer keinen Erfolg hast, wird alles in Frage gestellt. Mhm. Und das war der Grund, weswegen ich gesagt habe, nein. Und dann habe ich damals das Glück gehabt, dass die Frau Professor Zimmermann gesagt hat, möchtest du nicht hier so über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an der Uni Bielefeld arbeiten? Habe ein halbes Jahr dort gearbeitet. Dann haben wir Saluto, mein Unternehmen, gegründet. Und wir haben dieses Unternehmen, was wir gegründet haben, ist ein An-Institut der Uni Bielefeld gewesen. Und aus dieser Situation heraus sind überhaupt insgesamt 60.000 Daten entstanden. Weil wie kommen diese? Wir haben 10 Jahre ungefähr 60, ich habe 60 Diplomarbeiten betreut und die Studenten haben für uns kostenlos gearbeitet. Wir haben so ein eigenes Gesundheitsstudio oben, wo die Menschen auch trainieren, wo die vorher erst untersucht werden. Und dann hat sich aus dieser Situation aber heraus ergeben, weil meine Ambition war ja nicht nur der Freizeitsport, sondern der Spitzensport. Und wir haben dann sehr, sehr viele Spitzensportler langfristig sehr erfolgreich betreut, bis vor anderthalb Jahren RB Leipzig. Wir sind 5 Jahre in Leipzig gewesen. Wir haben die amerikanische Nationalmannschaft von Jürgen Klinsmann betreut, über 8, 9 Jahre. Und all diese Ergebnisse, habe ich gesagt, trifft nur den Spitzensport. Aber die Ergebnisse, die wir dort wissenschaftlich gewinnen konnten, kann man projizieren für den onkologischen Patienten, für den Diabetiker, für alle. Und deswegen habe ich dann eine Stiftung gegründet, eine eigene, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, einen Studiengang entwickelt an der Fachhochschule des Bielefeld, des Mittelstands. Und aus dieser Situation habe ich jetzt mittlerweile den 6. Studiengang für Ärzte, Physiotherapeuten, wo dieses Thema Mikronährstoffe wirklich in die Ausbildung der Ärzte integriert wird, was wir allgemein wissen, in der normalen Approbationsordnung nicht erfolgt. Denn die Ärzte sind völlig überfordert, wenn wir von Mikronährstoffen, von Nahrungsergänzungen sprechen. Da sind die ja völlig aus. Sie wissen halt, wie
das ist. Das bekomme ich auch sehr häufig als Feedback aus meiner Community, dass die Menschen, die sich schon einigermaßen längerfristig mit Mikronährstofftherapie auseinandersetzen und dann zum Arzt gehen und ein Blutbild machen lassen wollen oder sagen, ja, macht das Sinn, dies und jenes zu nehmen, dass eben sofort abgewunken wird. Alles nur teures Pipi, bringt nichts. Man kennt das ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben dort ansetzt. Es gibt auch immer mehr Ärzte, die offen sind für dieses Thema. Aber da bekomme ich gerade mit, da helfen Sie mit Ihrer Arbeit ganz gewaltig. Ich würde gerne vielleicht mal, also was ich sehr interessant finde übrigens, Ihre Geschichte ist wie meine Geschichte.
Oh.
Weil bei mir war das exakt das Gleiche. Als junger Mensch habe ich mich katastrophal ernährt. Snickersbrötchen war so mein Ding, was ich jeden Tag gegessen habe.
Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer.
Und auch literweise Cola habe ich getrunken. Habe dann eben auch mit Sport angefangen. Zwar nicht leistungsmäßig, sondern mit Fitness und Laufen, aber ich war sehr häufig krank. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dann selbst mich gefragt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Damals konnte mir keiner erklären, woran es liegt. Ich kam dann irgendwie auf das Thema Ernährung und genauso kam ich eben auch in dieses Thema rein. Und interessant ist, früher war ich sehr häufig krank und seit meinem ungefähr 20. Lebensjahr, das sind jetzt 28 Jahre her, war ich nicht einen einzigen Tag so krank, dass ich mich hinlegen musste. Und da weiß ich einfach, was gesunder Lifestyle, gesunde Ernährung und ergänzt, und da sind wir eigentlich beim heutigen Thema, sinnvoll ergänzt mit Nahrungsergänzung tatsächlich bringen kann. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es sehr viel Sinn macht in der heutigen Welt. Jetzt kommt aber meine eigentlich zweite spannende Frage für heute oder die erste richtig spannende Frage, nämlich brauchen wir heute unbedingt Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, auch Nicht-Sportler? Und dann gleich die Frage in Brand, was hat sich verändert im Vergleich zu früher?
Und das ist die spannendste überhaupt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich vor 20 Jahren kam, Liz Mohn von der Bertelsmann Stiftung auf mich zu. Und dann haben wir dort 350 Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung untersucht. Und wir haben spezielle Blutanalysen gemacht. Und für die Zuschauer, vielleicht Zuhörer, ganz wichtig, man muss, wenn man Mikronährstoffanalysen durchführt, auch die richtige Analyse durchführen. Es wird häufig zu 99%, das wissen Sie, weiß ich aber auch, wird immer auf der Serumebene gemessen, teilweise auf der Vollblutebene gemessen. Vollblut ist besser wie Serum, aber wir messen den Erythrozyten in den roten Blutkörperchen. Und das ist eine sehr konstante, da haben wir 1000 von Analysen gemacht. Und wir haben das über 30.000 Mal gemacht. Serum, Zelle, Vollblut. Und kurzfristig, ernährungsphysiologisch, ist das Vollblut verändert sich sehr schnell, aber der Serumwert auch. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, das ist genau das, was Sie gerade sagen, warum ist dieses Thema so kontrovers diskutiert? Weil im Grunde genommen die Menschen oder die Medizin nicht verstanden hat, dass wir ein Kompartimentsystem haben. Kompartimentsysteme bedeutet, die Energie, die Sie und ich brauchen für unser Tun, für unseren Sport, für unseren Nichtsport, bedeutet, wenn du diese Energie dem Körper nicht zuführst, wir werden gleich sprechen, warum es sehr schwierig möglich ist, das zuzuführen, dann greift der Körper körpereigene Strukturproteine an. In dem Moment, wo ein Körper eine Strukturproteine geht, geht er an seine Substanz. Das kann sein, dass das ein Problem mit der Haarstruktur beinhaltet, dass die Haare ausfallen, kann ganz völlig unterschiedliche Folgen haben. Die Frage war aber, die habe ich in einer Fernsehsendung mal sehr, sehr brutal und sehr intensiv, bin ich die internationale Ernährungsgesellschaften angegangen. Ich sage, liebe Ernährungsgesellschaften, seid mir nicht böse, aber ihr seid im 15. Jahrhundert. Und das kann ich behaupten, weil ich es untersucht habe. Wir haben klinische, evidenzbasierte Studien gemacht. Frauen, die dreimal die Woche 40 Minuten trainiert haben, Ausdauertraining gemacht haben, nach Vorgaben, konnten den normalen Magnesiumbedarf nicht decken. Konnten den nicht decken. Und da bin ich gefragt, von warum nicht? Und das, was leider immer wieder grassiert in den Medien, in allen Medien häufig, ist, dass wir in Deutschland häufig keine Unterversorgung mit Vitaminen und Spurenelementen haben, einer normalen, ausgewogenen Ernährung. So kennen Sie und so kenne ich das ja auch. Aber Fakt ist, dass die Global Burden of Disease Studie 2019 festgestellt hat, Und das ist jetzt ganz wichtig, liebe Zuschauer, Zuhörer. 2019 wurde festgestellt, dass nur 25% der Menschen in Europa den Grundbedarf der internationalen Ernährungsgesellschaften erreichen. 25% erreichen nur das, was wir eigentlich tun sollen, erstens. Was aber viel wichtiger ist, und das ist das Entscheidende, was wir haben alle momentan diese große Klimadiskussion, die momentan aktueller denn je ist. Und ich habe damals das große Glück gehabt, dass ich 2002 nach München geflogen bin, mit einem kleinen Heft Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, die ich für die Bertelsmann Stiftung geschrieben habe und habe dort einen amerikanischen Biologen kennengelernt. Und da sage ich, ich habe hier ein ganz großes Erklärungsproblem. Ich kann mir nicht erklären, ob diese Menschen ernähren sich gut, sind unterversorgt in der Zelle. Da hat der Merkel, kann er mir ganz einfach erklären. Wir hatten in einem Gewächshaus den Treibhauseffekt verdoppelt, halbes Jahr später 20% Zink raus, 25% Magnesium raus. Also wie kommt das denn? Ja, die Pflanzen wachsen durch den Treibhauseffekt schneller und bei dem schnelleren Wachstum nehmen die wieder Mineralstoffe auf.
Spannend, weil wenn eine Pflanze schneller wächst, dann nimmt es natürlich aus dem Boden weniger Mineralstoffe auf. Okay, machen wir Haken dran. Ist es nicht so, dass heute die Landwirtschaft genau darauf getrimmt ist, dass Pflanzen möglichst schnell wachsen, was auf der einen Seite dafür sorgt, dass wir genügend Kalorien haben? Also ganz klar 2 Daumen hoch, weil somit leiden wir keinen Hunger. Aber auf der anderen Seite haben wir genau durch dieses Düngerwachstum natürlich auch viel weniger Mineralstoffe in der Pflanze, Vitamine, als es eben noch im 15., 13., 12. Jahrhundert oder 2000 vor Christi war.
Ja, das ist genau das. Das wird zwar dementiert von den Ernährungsgesellschaften, aber jetzt muss man fairerweise Folgendes sagen. Die internationalen Ernährungsgesellschaften haben einen folgenden gedanklichen Fehler. Im Übrigen gibt es im Jahre 2018, haben meine Studenten herausgefunden, hat die Harvard University in 150 Ländern der Erde diesen Test gemacht mit Treibhauseffekt durch Feldversuche. Und dort ist herausgekommen, dass zwischen 15% und 30% an Mineralstoffen aus allen Pflanzen weltweit raus ist. Das ist das eine. Das ist Fakt. Ist auch nicht mehr diskutierbar. Boah. Das zweite ist aber, dass die Ernährungsgesellschaften den Fehler machen, dass sie immer von einem Minimalbedarf ausgehen. Wer definiert heute in Deutschland den Minimalbedarf? Und da bin ich ziemlich mit den Ernährungsgesellschaften aneinander geraten, aber ich kann es wissenschaftlich nachweisen. Wir haben 60.000 Daten. So, dann habe ich gesagt, das ist der Minimalbedarf, damit du vielleicht nicht krank wirst. Was ist denn der optimale Bedarf? Und genau das ist der Unterschied. Das heißt, wir reden von völlig verschiedenen Töpfen und deswegen ist die Diskussion, ich mag zwar diese Begrifflichkeit Nahrungsergänzung nicht so, trotzdem verstehen wir beide, was wir meinen. Sie ist aber gezielt notwendig. In der Therapie, bei vorgelagten Erkrankungen, muss man höher dosiert arbeiten, in therapeutischen Dosen, keine Frage. In der Prävention kann ich durch andere Dinge schon viel erreichen. Und gehen Sie mal davon aus, dass auch bei der Zelle, das ist auch das Problem, dass die Ernährungsgesellschaften bei den Vorgaben immer noch auf Daten zurückgreifen, die im Serum oder Vollblut gemessen worden sind, nicht in der Zelle. Mhm. Wir haben überhaupt
zwei Fehler sind das letztendlich.
Ja, wir haben
falsche Messungen und Minimalbedarf.
Und ich hatte neulich meinen Studenten gesagt, wir haben damals über meine Stiftung damals über eigene Mittel, die ich aufgebaut habe, für 3,5 Millionen Euro eine Mikronährstoffdatenbank ermittelt. Warum? Weil ich endlich nochmal valide wissenschaftliche Aussagen tätigen wollte, wenn ein Patient mit der und der Erkrankung zu mir hinkommt. Nehmen wir mal an, er ist 20 Jahre alt, hat die und die Probleme. Jetzt geht er zum Arzt. Der Arzt schickt das Blut zum Laborzentrum. Das Laborzentrum weiß, Mann, 20 Jahre, Größe, Gewicht vielleicht noch. Sonst nichts. Der weiß nicht, ob der Sportler ist, gar nichts. Und dann kommt eine Referenz raus. Ja, wie soll denn das Labor beurteilen können? Das hat keine Hintergrundinformation von dem jungen Mann. Dann sagt es gut oder nicht gut. Und dann sage ich, völlig falsch. Dann habe ich mal gefragt, Daten haben wir nicht. Und deswegen haben wir über die letzten 20 Jahre eine sogenannte Mikronährstoffdatenbank erarbeitet für alle Erkrankungen, für Spitzensportler, um wirklich mal nachzuweisen, wenn einer die und die Vorerkrankung hat, dann sucht der Computer über Algorithmen heraus, wo sind vergleichbare Menschen in der Altersstruktur mit einem ähnlichen Profil. Und dann kann ich beurteilen, ist der gut oder nicht gut versorgt. Genau das ist der Grund nämlich, weswegen in der öffentlichen Diskussion zurzeit gesagt wird, alle scheiße Nahrungsergänzung brauchen wir nicht. Eine normale, ausgewogene Ernährung reicht. Völlig falscher Ansatz, völlig falsch gedacht.
Ich möchte mal Wunschkonzert spielen. Vielleicht nehmen Sie sogar diese Challenge, diese Aufgabe an für Ihr Institut. Wenn man überlegt, wie solche Referenzwerte entstehen, es entstehen durch Blutwerte, die von Patienten, das muss ich betonen, kommen, die letztendlich zum Arzt gehen, weil sie irgendein Problem haben. So, das wird eingeschickt und daraus entwickelt sich dann dieser Referenzwert, die gaußsche Glocke mit 2,5% oben weg, 2,5% unten
Oh.
weg. Das sind aber keine gesunden Werte. Jetzt kommt mein Wunsch, das ist mein persönlicher Wunsch schon seit vielen Jahren. Welche Profisportler müssen mental und körperlich absolut funktionieren, ohne eine Chance von Ausfallerscheinung? Nicht Fußballer, weil die können auch mal ausgewechselt werden. Ich bin der Meinung, Formel-1-Rennfahrer, weil es ist so ein unfassbar teurer Sport. Und mir ist noch nie aufgefallen, dass mal irgendwie ein Formel-1-Fahrer für zwei, drei Rennen oder sogar ein Rennen ausgefallen ist. Die müssen mental extrem überfit sein, genauso wie körperlich, weil es extreme Belastungen sind. Und da würde mich interessieren, von allen guten Formel-1-Fahrern, die Blutwerte, das als Referenz zu verwenden, ich glaube, das hätte eine deutlich höhere Aussagekraft als eben das, was wir heutzutage aus dem Labor als Referenz bekommen.
Wir haben jetzt nicht so viel. Wir haben insgesamt vielleicht 12 oder 13 Formel-1-Fahrer, die wir untersucht haben im
Na,
Laufe der
aber
letzten Jahre.
immerhin.
Ja, aber trotzdem ist eins wichtig. Ganz entscheidend, haben Sie vollkommen recht, diese Beanspruchung. Ich habe mal vor, ich glaube, vor 8, 9 Jahren ein Buch geschrieben, bin sehr, sehr hart kritisiert worden in der Öffentlichkeit damals. Der Klopp hat angerufen, Tuchel hat angerufen, alle wollten das Mikronährstoffkonzept. Und dann habe ich aber richtige Probleme mit den Physiotherapeuten bekommen. Weil das Problem war einfach, das ist, Sie wissen, das ist ja auch eine ziemlich starke Lobby. Die Trainer delegieren, die haben ja Fachexperten. Und Fachexperten haben irgendwelche Präferenzen zu irgendwelchen Nahrungs-, was will ich jetzt auch gar nicht kritisieren. Aber der entscheidende Faktor war einfach, es ging mir einfach um neutrale Dinge festzuhalten, dass Leistungssportler gezielt was brauchen. Und der entscheidende Faktor war einfach, und da muss ich fairerweise sagen, diese Daten, so wie Sie das gerade, es gab, oder ich habe mit Marc Warnecke mal lange diskutiert, der war ja Schwimmweltmeister damals. Und da habe ich gesagt, Mensch, warum gibt es denn überhaupt keine validen Daten bei den Spitzensportlern? Weil es keine Doppelblindstudien geben wird. Weil nämlich kein Sportler bereit ist, nicht zu nehmen. Alle nehmen ja was, wissen wir ja. Gibt es die nie. Aber der entscheidende Faktor, mein Buch hieß, die englische Version, Top Performance Explosion in Sport, the Anti-Doping-Konzept. Also das Anti-Doping-Konzept. Und davon bin ich sehr, sehr stark kritisiert worden, weil ich habe nicht zum Doping aufgerufen. Um Gottes Willen, das ist total falsch verstanden worden. Ich habe gesagt, dass alle schwerwiegenden Verletzungen ohne Fremdanwirkung, wie bei mir, Resultat war, dass wir in körpereigene Strukturproteine gegangen sind und dem Körper nicht die Energie zugeführt haben, die wir brauchen. Und wir haben das nachweisen können mit sogenannten Peridinium-Crosslinks. Peridinium-Crosslinks ist der zweite Morgenurin und ist ein Parameter, der zeigt, wie stark gehst du an körpereigene Strukturproteine. Wir haben über 5.000 bis 6.000 Peridinium-Crosslinks von unterschiedlichen Sportarten gemessen. Schlecht ist nur bei dem Parameter, der zeigt nicht von heute auf morgen Veränderungen, sondern zeigt erst nach mehreren Wochen Veränderungen auf. Und wenn der zu hoch ist, hast du ein hohes Verletzungsrisiko oder du bist mental nicht mehr ganz fit. Jetzt gibt es mittlerweile, die Entwicklung ist so fantastisch. Wir haben gerade zwei Masterarbeiten schreiben lassen zum sogenannten, das ist auch für Sie vielleicht interessant, gibt es einen neuen Parameter, es ist der AMMP8. Das ist ein Speicheltest, das Gerät kostet 4.000 Euro. Das hat der Herr Gieselmann in Amerika mitentwickelt. Ist in der Zahnmedizin genutzt worden, bei vermehrter Parodontitis. Aber wir haben das genutzt bei sportiven Menschen, um zu sehen, kann man dort erkennen, ob man vermehrt in körpereigene Strukturproteine geht. Und das ist ein Test, nach 5 Minuten hast du das Ergebnis. Die Probe kostet, glaube ich, 36 Euro eine. Aber es ist ein super Parameter. Der zeigt eine vermehrte Kollagenolyse an. Der zeigt dem Einzelnen sofort an, sehr schnell, kurzfristig, ob du an deine körpereigenen Strukturproteine gehst, ob dein Energiesystem ausreichend ist oder ob du überpaced hast. Also das gibt es mittlerweile schon.
Das sieht man, es gibt schon viele Möglichkeiten zu testen. Ich würde sehr gerne die Menschen, die das hier schauen bzw. hören, auch motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Leider erreicht man meist immer die, die sich ohnehin schon mit Mikronährstoffen auseinandersetzen und die fühlen sich einfach noch mehr bestätigt.
Ja.
Die anderen, die man eigentlich erreichen müsste, weil die drastische Verbesserung ihres Gesundheitszustandes erfahren würden, die winken das ja gleich von vorne weg. Deswegen ist auch die Bitte hier an die, die das sich anhören und interessant finden, dass da wirklich Wissenschaft hinten dran steckt, dass sie dieses Video, diesen Podcast entsprechend auch mal den Menschen zuspielen, mit vielleicht der Anmerkung, hör dir mal diese Stunde an, um einfach dich da ein bisschen zu öffnen. Mehr muss es ja gar nicht tun, dieses Interview hier.
Aber
Ich
wenn
würde
ich
gerne.
ein kleines Beispiel nur mal gebe, wir haben in Deutschland zurzeit, ich weiß nicht, ob Sie die Zahl wissen, über 13 Millionen rheumatische Patienten. Und wir haben, und wir haben, und wir, ja, 13 Millionen. Die Schilddrüse spielt einen ganz entscheidender Faktor. Wenn die nach links, rechts schiebt, hast du im Grunde genommen erhöhte Schmerzempfinden. Da haben die Rheumatologen auf einem Vortrag, den ich gehalten habe, habe ich gefragt, liebe Rheumatologen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie mal die Schilddrüse der Menschen messen. Was haben wir mit der Schilddrüse zu tun? Bekam ich die Antwort. Ich sage, warum? Ja, weil das Schmerzempfinden über die Sensibilität der einzelnen Nervenzellen verbunden ist. Wenn die Schilddrüse dysreguliert ist, hast du ein hohes Schmerzempfinden. Und wir haben nachweisen können, gerade eine Masterarbeit geschrieben, die hat 131 Rheumapatienten aus unserer Datenbank genommen und hat festgestellt, dass nur das Ernährungsverhalten nicht die rheumatischen Probleme beheben konnte. Nur die gezielte Zufuhr von fehlenden Mikronährstoffen hat nachweislich auch den Effekt gehabt. So.
Gibt es so ganz typische Mikronährstoffe, die gerade bei Rheumapatienten fehlen?
Ja,
Was sind die typischen?
Omega-3 wissen wir beide, ganz wichtig. Und da soll der HS-Omega-3-Index so über 12 bis 13% liegen. Warum?
Boah, das ist
Ja, muss.
unmöglich bei den meisten Menschen.
Nein, nein, nein,
Unmöglich.
nein, haben Sie vollkommen recht.
Ja.
Kriegst du über die Ernährung gar nicht hin.
Nein, keine
Aber,
Chance.
nein, nein, aber es ist trotzdem wichtig, weil dieses Silent Inflammation, diese chronische Entzündungsreaktion, kriegst du durch Omega-3 super abgebaut. Ist das Beste, ist der be beste, die beste Möglichkeit, dort abzubauen. Da musst du ein bisschen aufpassen, wenn ich in Richtung vegetative Dysregulation der Schilddrüse bin, da muss ich etwas mit der Dosierung aufpassen. Der zweite Faktor, der wichtig ist, ganz klar, auch Nerval Magnesium runterzufahren, also vegetativ runterzufahren. Wenn du eine starke vegetative Anspannung hast, hast du eine starke nervale Anspannung, hast du ein höheres Schmerzempfinden. Der zweite Faktor, Vitamin D, haben wir vorhin schon mal darüber diskutiert, wichtig für Schilddrüsenhormonregulierung. Eisen ist bei vielen Frauen häufig ein Defizit, hat einen Einfluss. Also gerade so diese Vitamin B-Komplexe, gerade B12, das sogenannte, liebe Zuhörer, wenn Sie was machen, dann lassen Sie das Holotec messen und nicht das normale B12. Weil wenn Sie das B12 messen lassen, das sagt kaum was aus,
Also
weil
ganz
das.
wichtig nochmal, das
Ja.
Holo-TC abgekürzt. Ja,
Genau. Und
wichtig.
warum?
Nicht
Ja, genau.
B12, Holo-TC.
Ganz genau. Warum? Weil
Die
das
aktive
Holotec,
Form.
ganz genau die aktive Form. Und gerade bei rheumatischen Patienten, Menschen, die Beschwerden haben, sind teilweise sogar 800 bis 1500 und 2000 B12 notwendig, um kurzfristig Schmerzen zu reduzieren.
Und
Ne?
hier ist wiederum spannend, wenn man einen Wert von 1500 hätte, würde man auf dem Laborzettel tiefrot sehen, und zwar also weit drüber sehen. Und dann kommen wieder Fragen. Ich habe gehört, dass B12 krebserregend soll. Also es gibt so viel Unwissenheit bei diesem Thema, dass es schon, das ist lebensgefährlich. Ich möchte es mal auf den Punkt bringen.
Sie haben recht, man muss fairerweise sagen, ja, bei gewissen kanzerogenen Erkrankungen muss man mit der hohen Dosierung B12 aufpassen, aber wenn wir von rheumatischer sprechen, sprechen wir ja von Krebserkrankungen. Man muss immer wissen, von was sprechen wir. Haben Sie recht, zu viel, auch völlig d'accord, ist genauso schädlich wie zu wenig. Aber generell ist es schon so, ich muss es entsprechend anpassen, ja.
Ich habe jetzt gerade schon rausgehört, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Was halten Sie für die drei typisch wichtigsten Nahrungsergänzungen, jetzt mal weg vom Rheuma, so ganz allgemein gesehen? Also das, was ich immer wieder raushöre, was auch meine Ansicht ist, nein, ich lasse Ihnen jetzt die Bühne. Was sind die drei wichtigsten Nahrungsergänzungen aus Ihrer Sicht?
Also Omega-3 definitiv. Und da kann ich wirklich nur eine neueste Studie dokumentieren. Eine Masterstudentin hat über, glaube ich, 120 Personen aus unserer Datenbank rausgenommen und hat festgestellt, dass die Membranpermeabilität, die Durchlässigkeit der Zellmembran, extrem durch Omega-3 verbessert wird. Wenn du also irgendwelche anderen Nahrungsergänzungsmittel nimmst, hast du nicht den Effekt, wenn du einen schlechten Omega-3-Index hast. Also ist die Grundvoraussetzung für eine gute Durchlässigkeit der Zellmembran, Omega-3 ist die Basis. So, dann natürlich brauchen wir B-Vitamine. B-Vitamine, aber was wir ganz wichtig herausgefunden haben, und das wissen wir ja beide, und ich weiß es ja besonders, weil ich auch sehr betroffen bin. Ich nehme jeden Tag 30% so Kollagenpeptid, also spezielle Aminosäuren. Hier ist ganz wichtig, spezielle Aminosäuren in meinem Fall ohne L-Tryptophan, aber nur in meinem Fall. Weil ich habe Entzündung im Körper. Und wenn man Entzündungsreaktionen im Körper hat, darf man nicht eine Aminosäure mit L-Tryptophan nehmen, weil die neurotoxische Reaktion hervorrufen kann. Es ist jetzt sehr speziell, sehr kompliziert. Aber die Basis für Menschen, die älter werden und viele arthrotische Situationen haben, so wie ich ja auch habe, da ist wirklich notwendig, eine gute Versorgung mit Kollagenpeptiden, mit verschiedenen Aminosäuren zu haben. Denn das geht völlig verloren. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 0,5 bis 1,5, das ist eine Märchengeschichte. Ich sage 2,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil nur dann sind wir
Eiweiß.
stabil. Eiweiß, ne?
Wir kommen so viele Fragen. Ganz kurz noch. Hat das mal mit Kühen Urinin zu tun?
Richtig, ganz genau.
Das wäre jetzt zu komplex, zu kompliziert, wollen wir gar nicht, hat mich jetzt persönlich interessiert,
ja,
weil absolut, ich auch diesen komplexen Weg kenne und deswegen genau. War das für mich interessant. Ja. Ich werde es auch nicht rausschneiden.
Nein, alles gut.
Omega 3, vielleicht noch ein Bild, weil ich rede sehr gerne in metaphernreicher Sprache und man kann sich vorstellen, dass die Zelle ist wie ein Häuschen, der Zellkern ist der Bewohner dieser Zelle, der macht seine Arbeiten da drin und das Haus, das braucht ja Türen, Fenster und genau das ist Omega 3. Das heißt, je weniger Omega 3, desto mehr gleicht es einem Bunker und da möchte keiner lange drin leben. Dann fühlt sich der Bewohner drin irgendwann nicht mehr wohl und da macht er vielleicht ganz blöde Sachen.
Und wir haben vorhin im Vorfeld über hyperaktive Kinder gesprochen. Glauben Sie mir, bei den hyperaktiven Kindern war der HS-Omega 3 nichts zwischen 2,5 und 3,5% Freifettsäure. Und wie soll denn dann, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, liebe Zuschauer und Zuhörer, ganz wichtig, neben der verbesserten Membrandurchlässigkeit hat Omega-3 noch eine andere sehr positive, es erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Und wenn es die elektrische Leitfähigkeit verbessert, es kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt, Konzentrationsfähigkeit hat direkt was mit Omega-3-Versorgung zu tun. Das war das eine. Sie hatten gesagt, das zweite, was ich unbedingt für wichtig finde, klar, Magnesium. Wir wissen, Magnesium ist deswegen für mich so wichtig geworden, weil Magnesium, weil wir doch in unserer sehr schnelllebigen Zeit alle so ein bisschen nicht out of order sind, aber psychisch sehr angespannt sind. Und wenn du eine starke Tonisierung hast, eine starke Anspannung, eine innere Unruhe, dann kannst, wir haben zum Beispiel bei Menschen, die sich sehr angespannt gefühlt haben, 150 Milligramm morgens, mittags und abends, dreimal am Tag gegeben. An Magnesium macht viel mehr Sinn als einmal am Tag. Und da haben wir festgestellt, das vegetative Nervensystem über viele Messungen wurde deutlich besser, sind ruhiger geworden.
Also das ganz, ist ganz häufiges Feedback aus meiner Community. Ganz, ganz häufig. Und noch viele andere Sachen wie Kopfschmerzen weg und weniger Regelschmerzen, weniger Heißhungerattacken, finde ich auch immer wieder spannend.
Und bei Diabetikern halten sich fest, nachgewiesen, die Glukoseverwertung wird deutlich durch Magnesium verbessert, weil sie nämlich Adrenalin runterfahren. Sie entstressen den Körper.
Das hat was mit Calcium-Einstrom zu tun, dass sich eben Magnesium auf diese Kanäle setzt und eben praktisch genau das verhindert. Dann gibt es weniger Kurzschlüsse in der Zelle, sage ich jetzt mal.
Das ist richtig. Genau so.
Also wenn man die Biochemie versteht, dann versteht man auch. Und wenn man dann noch weiß, gerade mit dem, was wir vorhin, das war eine der ersten Fragen, dass man eben heute nicht mehr das in der Pflanze drin hat, dass wir es eben über normale Ernährung ausgleichen können. Wie oft höre ich, ja, wenn man sich gesund ernährt, braucht man das ganze Zeug nicht. Und das stimmt einfach nicht. Und jede, der das mal versucht hat, der weiß genau, irgendwie geht es mir schon anders, besser.
Absolut, das werden Sie, das wird auch jeder feststellen. Das heißt also im Grunde genommen, nur auch da ist es eben wichtig, was ich so ein bisschen manchmal kritisiere, die Willkür der Menschen, die nehmen alles. Und das ist nicht gut. Man sollte auf Qualität achten, man sollte sich damit beschäftigen. Warum? Ich gebe Ihnen mal ein ganz kleines Beispiel. Ich hatte mal einen Patienten, der ist in die Apotheke gegangen und hat sich A bis Z gekauft. Das ist irgendwie so ein Multivitaminpräparat.
Zentrum, glaube ich.
Ja, genau. Ja, gut, das haben Sie jetzt gesagt.
Ich ja, stimmt, ja.
Okay, das ist, okay, kann sein, weiß ich. Ich
nehme gerade ein,
ja. Ja. Nein, aber warum? Warum sage ich das gerade? Weil da ist Jod drin. Und wenn jetzt ein Patient einen TSH-Basalwert kleiner 1,3 hat, dann wird diese Jodgabe zu einer vermehrten Sympathikotonie führen. Die Unruhe wird stärker, die wird keine Nacht mehr schlafen. Und deswegen bin ich immer so dagegen, dass der Laie willkürlich irgendwas nimmt und denkt, das hilft schon. Das ist falsch. Er soll zu Experten hingehen, die da was von verstehen und die denen auch sagen, was er machen muss.
Großartig. Wo wir gerade bei diesen Produkten sind, auch gerade jetzt eben eins mit Namen genannt, ist ja kein schlechtes Produkt. Es ist halt
nein, um Gottes Willen, hab ich
auch keinen. Nein, überhaupt nicht, haben wir beide nicht gesagt. Und nein. Ich finde es auch besser, dass man dann eben ein Multivitamin-Mineralprodukt nimmt, als gar nichts.
Bin ja, ich
ganz
absolut.
Klar dafür. Es wird immer irgendwo irgendwie helfen. Ob es jetzt die Braustablette aus dem Supermarkt sein muss, wo noch ein Haufen anderes Zeug drin ist, was einfach dem ganzen Geschmack gibt. Da mache ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen dran. Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich höre immer wieder auch aus der Community, ja, aber künstliche Vitamine, die kommen doch gar nicht an.
Das ist auch eine Märchengeschichte. Das ist wirklich eine Märchengeschichte. Natürlich. Zum Beispiel, aber eins ist interessant. Wir wissen zum Beispiel, Vitamin C hat ja eine extrem hohe Wirkung für die Elastizität der Zellmembrane, für Immunität, für viele Dinge. Und dann sagt man immer, auch bei Pollenallergie, Vitamin C hilft gar nicht. Aber wenn man die richtige Dosierung, 2-3 Gramm nimmt, haben Sie gut zu 2 bis 3 Gramm, bedeutet das, dass es enorm helfen kann. Aber was jetzt wichtig ist, dieses Vitamin C muss dann mit sogenannten sekundären Vitalstoffen, das wissen Sie selbst, Sie können es ja gleich nochmal erläutern, mit sekundären Vitalstoffen angereichert werden. Wenn ich nur reines Vitamin C gebe, dann habe ich nicht diese entsprechende resorbierende Wirkung. Das heißt, wenn ich jetzt nur isoliert reines Vitamin C als Pulver gebe, das hätte nicht den Effekt, sondern du musst es in,
Ascorbinsäure zum Beispiel.
genau, du musst es immer in Verbindung mit sekundären Vitalstoffen geben, damit das Ganze besser aufgenommen wird. Und das ist also ganz, ganz wichtig.
Das ist ein Grund, warum ich auch grundsätzlich empfehle, dass wir die Produkte, die man zu sich nimmt, auch immer zum möglichst gesunden Essen mit dazu nimmt. Das ist dann so, als ob ich praktisch wieder die Pflanze auf den ursprünglichen Wert bringen würde, weil da eben noch so viele andere Stoffe in der Pflanze sind, die bestimmt noch nicht alle erforscht sind, die aber eben einen synergistischen Effekt haben.
Absolut richtig. Sie haben gerade was ganz Wichtiges erwähnt. Es gibt Professor von Chucky hat mir mal gesagt, er ist also der Omega-3-Papst hier in
Ja.
Europa. Und er hat gesagt, wissen Sie, wir haben viele Metastudien analysiert und manchmal keine Effekte gesehen bei Omega-3. Und wissen, woran das gelegen hat? Den was morgens nüchtern genommen. Und das hat keinen Zweck, genauso was Sie gerade gesagt haben. Du musst es immer zum Essen nehmen. Eine fettreiche Mahlzeit ist notwendig, um gewisse Grundvitamine mit zu verstoffwechseln. Das ist ganz wichtig.
Und da kommen sofort wieder, ja, aber Zink. Höre ich auch immer wieder, Zink darf man nicht mit Essen zusammen einnehmen. Ich halte immer dagegen, ja, dann versuch bitte mal Zink auf leeren Magen. Es gibt nämlich
Das geht gar
durchaus
nicht,
viele Menschen,
das verträgst du nämlich überhaupt nicht.
denen wird es nämlich richtig übel. Ich gehöre dazu, meine Frau ebenfalls und ganz viele aus der Community. Da sage ich, dann habe ich halt einfach eine etwas geringere Resorption. Aber es ist eigentlich, weil sonst stimmt die Compliance nicht. Ich werde es
Also
nicht
mal,
durchziehen, wenn es mir jeden Morgen schlecht wird.
ja, haben Sie vollkommen recht. Und Zink, das hatte ich vorhin vergessen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die Schilddrüsenhormonregulierung, weil Zink natürlich wichtig ist für viele hormonelle. Wir haben zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich habe gerade eine Masterarbeit schreiben lassen zum Thema Kinderwunsch. Und wir haben von 54 Ehepaaren 50 innerhalb von einem Jahr Kinderwunsch erfüllen können durch eine gezielte Mikronährstofftherapie. Wirklich
Wahnsinn.
wissenschaftlich evidenzbasiert nicht mehr angreifbar. Aber das ist ein anderes Thema. Nur wichtig ist eben, und deswegen bin ich auch dankbar für dieses Podcast heute, dass wir gemeinsam Wissen weitertragen, dass wir die Zuhörer und Zuschauer informieren und dass sie durchaus kritisch sind und auch den Ärzten gegenüber kritisch sind. Denn eins ist nochmal ganz wichtig: überhaupt keine Kritik. Die Ärzte, die bei mir studieren, sind ja schon Ärzte, ich bin ja gar keiner. Und trotzdem haben sie bestätigt, dass sie in der Ausbildungsstruktur ihrer ärztlichen Ausbildung überhaupt nichts über das Thema gelernt haben. Und das sollte eben sich zukünftig verändern, denn wenn es uns gelingen kann, wie Sie das schon richtigerweise gesagt haben, biochemische Prozesse zu optimieren durch fehlende Mikronährstoffe, dann hast du noch eine ganz anderen Effekt. Und ich sage dann immer, das verbessert die sogenannte Signalwirkung auf biochemischer Ebene. Das erzählt er für einen Scheiß. Nein, das bedeutet, wenn wir dort eine gute Grundversorgung haben, haben wir eine gesundheitliche Stabilität.
Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk mit 47 Zahnrädchen. Und wenn irgendwo ein Zacken weggebrochen ist an diesem Zahnrädchen, dann geht die Uhr falsch. Und wenn zwei Zacken nebeneinander wegbrechen, dann bleibt sie stehen. Dann ist nämlich Feierabend.
Ganz genau, haben Sie vollkommen recht.
Dieses Interview sollte dazu dienen, jetzt keine speziellen Einnahmeempfehlungen zu generieren oder aus ihnen rauszukitzeln, sondern es geht darum, dass man verstehen lernt, dass es auch Wissenschaft dazu gibt, die sich seit vielen Jahren auch angefeuert durch Sie damit beschäftigt. Und wenn man die Biochemie berücksichtigt und dann versteht, dass, Achtung, in Gänsefüßchen künstliche Vitamine, wenn man sie sinnvoll einnimmt, sehr wohl sehr viel bringen und wir damit ein paar Menschen mehr erreichen, die sich zumindest mal Gedanken drüber machen, ob sie sich vielleicht mal mit den Grundnährstoffen versorgen. Das ist Omega-3, das ist Vitamin D. Sie haben Magnesium genannt. Wir können es noch ergänzen mit zum Beispiel einem B-Komplex-Produkt, um einfach da gut abzudecken und ebenfalls Zink und dann sehr individuell arbeitet und dann man spürt, wie es einem von Woche zu Woche besser geht, man klarer wird, man ruhiger, man mehr in sich ruht, gerade in einer völlig verrückten, aus den Fugen geratenen Welt. Wenn man anfängt, in sich zu ruhen, dann nimmt man das ganze Geschehen auch wesentlich besser oder wesentlich angenehmer wahr, sage ich mal. Also so, dass man einfach gut durch diese schwere Zeit kommt.
Ja, und vielleicht nochmals abschließend auch nochmals zu sagen, dass gerade die Kritik, die immer gekommen ist, dass eine ausgewogene Ernährung, wir haben es ja schon mal gesagt, ausreicht, ist ja falsch. Warum? Überlegen Sie mal, wenn in Europa die von 2019 die Global Burn-of-the-Sea-Studie feststellt, dass nur 25% der gesamten Menschen in Europa das erreicht, was die Ernährungsgesellschaften vorgeben, wohlwissend, dass 20-30% gar nicht mehr drin ist.
Unglaublich. Das bedeutet, dass die anderen 75% klar unterversorgt sind. Und nochmal, weil das ist ein wichtiger Punkt, wir reden immer nur von der Minimalversorgung mit einem gewissen Sicherheitszuschlag. Einfachstes Beispiel ist Vitamin C. Tatsächlich gucke ich schon gar nicht mal nach, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Es sind 100 oder 120 Milligramm, früher waren es mal 60. Und das reicht natürlich, um nicht ans Skorbut zu sterben. Das ist richtig, wir sterben daran nicht. Wir sind aber weit weg von einer idealen Versorgung. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass praktisch alle Tiere Vitamin C bedarfsangepasst selbst produzieren, vor allem in Hochstressphasen, in Krankheitsphasen. Wir Menschen hatten vermutlich im Lauf der Evolution mal einen genetischen Defekt. Wir haben es nicht mehr produziert. Wir müssen dafür Sorge tragen. Das geht natürlich über zuckerarmes Obst, über Gemüse, eine Grundlagenversorgung, gar keine Frage, definitiv. Aber in dieser hochstressigen Welt, auch mit vielen Umweltgiften und so weiter, darf man sich gerne mal selbst die Frage erlauben, ob das noch ausreicht, was wir heutzutage, ich nehme jetzt nur das Beispiel Vitamin C, wir könnten bei allen anderen Mikronährstoffen weitermachen. Bei Zink, bei Omega-3, früher hat man regelmäßig Fisch gegessen, da war es noch drin. Aber wir essen heute weniger Fisch und der Fisch ist häufig auch noch schwermetallbelastet. Das könnte ein Interview werden, das könnte letztendlich 1-2 Tage dauern. Wir wollen nur sensibilisieren, Sie mit Ihrer Arbeit, für die ich herzlich danke, weil ich finde das extrem wichtig, was Sie da machen, weil Sie eben auch wissenschaftlich evidenzbasiert daran gehen. Und wenn es wissenschaftlich evidenzbasiert ist, dann ist daran auch nichts mehr zu rütteln. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Stimmt. Nein, deswegen ist auch, bin ich dankbar für solche Podcasts, dass wir Meinungen, Fakten rüberbringen und Ihr Zuhörer, Ihr Zuschauer kann sich sein eigenes Bild machen.
Wie kann man Kontakt zu Ihnen aufnehmen? Haben Sie ein Buch, was Sie gerne meiner Community empfehlen möchten? Haben Sie eine Website oder irgendetwas in diese Richtung?
Also wenn man jetzt gar nicht so groß, jetzt gehe ich mal, das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen. Also wenn es um wirklich schwerste Erkrankungen geht, da muss man einen persönlichen Termin ausmachen, da muss man eine richtig detaillierte Analyse machen. Das ist keine Frage, das wissen wir beide. Aber wir haben damals Energy for Health ein Tochterunternehmen geschaffen, um Menschen so eine Analyse zu ermöglichen, wo der einzelne Mensch, das ist www.energyforhealth.de, der kann dann gucken, wo stehe ich, wie ist meine Versorgungsleistung. Und dann kann er selbst, was er nimmt, entscheidet er ganz alleine selbst, sondern er kriegt einen Status quo, wo du stehst. Und dann kann er sehen, wie verändert sich das in 8-9 Wochen. Also wir wollen den Menschen helfen, und das haben wir bewusst auch gemacht, die jetzt keine große Vorerkrankung haben. Da gibt es unterschiedliche Boxen. Da gibt es eine kleinere, eine mittlere, eine größere Box, wenn man etwas mehr wissen möchte. Und diese Boxen spiegeln deinen aktuellen Energiestatus wider. Mhm. Und dieser Energiestatus, was du dann nimmst, ob du Gras frisst, Entschuldigung, nicht provokant, oder was du immer machst, entscheidest du doch selbst. Mhm. Sondern der Einzelne muss nur sehen, dass er seine Werte entsprechend ins Lot reinbringt. Und dann ist das ganz, und das basiert, das ist ganz wichtig, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es basiert eben auf evidenzbasierten Daten. Also wenn wir eine Analyse von jedem Einzelnen machen, dann ist es einfach nur eine Feststellung, wo stehst du, dann nimmst du was, guckst, wie sich das verändert, und wenn du zu wenig genommen hast, nimmst du mehr.
Großartig. Ich möchte gerne an dieser Stelle für die YouTube-Zuschauer einen Aufruf machen, doch bitte mal in die Kommentare reinzuschreiben, ob du selbst Erfahrungen mit Nahrungsergänzung gemacht hast und wenn ja, welche, gute wie schlechte. Ich denke, es ist immer sehr interessant, wenn man einfach mal aus der Bevölkerung heraus hört, dass jemand gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat und das eben teilt, weil das ist echt. Weil uns wird häufig auch dann vorgeworfen, ja, wir sind ja bloß Nahrungsergänzungsverkäufer, wir wollen Geld verdienen. Das war aber damals nicht mein Ansatz, als ich mich für dieses Berufsfeld entschieden habe als junger Mensch. Ich habe es aus Eigeninteresse gemacht, genauso wie Sie auch, wie Sie vorhin eingangs erzählt hatten. Und wenn daraus eben etwas resultiert, womit man auch Geld verdienen darf, um anderen Menschen zu helfen, dann finde ich das einfach nur fair. Insbesondere, das darf man auch nicht vergessen, Nahrungsergänzungen sind nicht patentierbar. Jeder, auch du, lieber Zuschauer, Zuschauerin, ihr könnt das verkaufen. Ihr könnt einen eigenen Shop machen. Ihr müsst irgendwie keine Studien dazu machen oder irgendwas patentieren lassen. Und damit reguliert der Markt. den Preis. Und deswegen sind Nahrungsergänzungen, Gott sei Dank, und wir hoffen beide oder alle, dass es so bleibt, auch verhältnismäßig sehr, sehr günstig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder kann für sich etwas tun, wenn er sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen nochmal mein Aufruf, schreib doch bitte mal in die Kommentare, wenn du gute und oder schlechte Erfahrungen mit Nahrungsergänzungen gemacht hast. Herr Professor Dr. Wienicke, das hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht.
Gleichfalls, das war interessant.
Super. Das merke ich immer dann, wenn ich ab und zu mal Gänsehaut bekomme, weil sich diese Aussagen von jemandem, der sich noch länger als ich mit dem Thema beschäftigt, wenn die genau auf Konkurrenz stoßen, also wo ich sage, boah, genau so und passt perfekt und wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen und ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht das letzte Interview war, wenn ich Sie nochmal zu einem anderen spannenden Thema interviewen darf.
Kein Problem, sehr gerne. Danke.
Ganz großartig. Herzlichen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.